Mein Name ist Friedrich Lichtenstein. Ich bin ein Mann von Welt. Weit gereist. Ich bin, ja, das sagen viele gerne über sich, aber bei mir stimmt's halt wirklich. Ich bin eine Kunstfigur. Ich bin Performer. Ich bin Entertainer. Ein Gefäß für die Wünsche der unglaublichsten Leute. Aber hinter meinem Herzen schwebt eine Kugel. Je nach Stimmung ist es eine goldene Kugel oder eine Kanonenkugel. Kommt immer darauf an. Ihr kennt mich. Meine Sonnenbrillen. Mein Bart. Meine Stimme. Ihr kennt mich aus dem Internet. Ihr kennt mich aus dem Fernsehen.
Herzlich willkommen an Friedrich Lichtenstein.
Danke.
In diese Stimme möchte man sich einfach reinlegen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie da sind. Ich glaube, der letzte Sahneklops, der noch oben drauf kam auf die Berühmtheit, war die New York Times. Jetzt gibt es Anfragen weltweit. Wie empfinden Sie momentan Ihr Leben?
Ja, es ist immer noch wie ein Traum tatsächlich. Also ich kann es noch nicht so richtig glauben. Es ist ja sehr viel. Das ist die Titelseite gewesen von der New York Times.
Unfassbar, ne? Ja.
Ich bin überall, jetzt auch hier in diesem Podcast. Hört mal weiter zu, es lohnt sich. Gibt was zu lernen. In dieser Doku geht es um meine Kindheit in einer ausgedachten Stadt, einer Fantasie, die in den Sand gesetzt wurde.
Das ist, glaube ich, ein ganz schwerer Grat, auf dem Sie da im Moment wandeln, weil es gibt Anfragen über Anfragen und dann muss man ja aber auch versuchen, sich so ein bisschen Rat zu machen, oder?
Ja, das ist sehr schwer. Aber ich hab eine Managerin, die passt da auf. Aber ich, genau, man soll sich rar machen, aber man muss auch präsent bleiben.
Ja, das habe ich mal im RBB-Fernsehen gesagt. Ist aber schon ein Weilchen her. Hätte ich mir vielleicht nochmal anschauen sollen. Denn der RBB hat nochmal angerufen, vor kurzem erst, und schwuppdiwupp, jetzt sitze ich hier vor einem Mikrofon und bekomme ganz persönliche Fragen gestellt von einer Fotografin. Sie hat sich mir als Jennifer Endom vorgestellt.
Worum geht's denn für dich in dieser Doku?
Also das ist wirklich jetzt ein heißes Ding. Da komme ich aus meiner Komfortzone, wie man so schön sagt, raus. Man sagt ja immer, das soll man machen. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, das ist Quatsch, sich auf den nassen Lappen zu setzen. Ich glaube, man sollte lieber da sein, wo man gut ist und wo es einem gut geht. Aber jetzt habe ich ihr zugesagt, ich bereue es tatsächlich nach wie vor.
Das hier ist Lichtenstein in Stalinstadt. Folge 1 von 5, Sprudelnde Fontänen. Mein Name ist Jennifer Endom und ich bin, wie ihr es eben schon gehört habt, Fotografin. Den Job mache ich seit über 10 Jahren. Und auch bei dieser Jobanfrage war für mich eigentlich alles wie immer. Ich wurde gefragt, ob ich von Friedrich ein paar Fotos für einen Podcast machen könnte. Da sollte es irgendwie um seine alte Heimatstadt gehen. Eisenhüttenstadt. Früher genannt Stalinstadt. Das liegt ganz im Osten von Brandenburg. Irgendwie bin ich dann aber doch an dem Projekt hängen geblieben und wollte mehr darüber wissen. Denn ich habe wirklich nicht gewusst, was für eine unfassbar spannende Geschichte hinter der Heimat von Friedrich steckt. Das Besondere ist nämlich, Stalinstadt war die erste Modellstadt der DDR. Die wurde erst ab Anfang der 50er Jahre gebaut. Wo vorher nur Wälder und Wiesen waren, entstand eine komplett neue Stadt. Die Menschen hier sollten ein besseres Leben haben. Der Zweite Weltkrieg war ja auch gerade erst ein paar Jahre her.
Ich habe nur gestaunt, dass das alles so hell und so schön war. Stalinstadt war für mich ein Gefühl des Aufbruchs.
Es waren irgendwo alle auf einer Ebene und dadurch war dieser Neid nicht da.
Wir haben uns als was Besseres gefühlt. Waren auch was Besseres.
Es geht in den nächsten 5 Folgen um die DDR, um die Zeit nach der Wiedervereinigung und darum, wie über diese Vergangenheit eigentlich gesprochen werden kann. Aber es geht auch um Zukunft. Diese Doku handelt von Utopien eines besseren Lebens. Wie wollen wir leben? Welche Macht haben Ideologien? Was passiert, wenn Träume platzen? Alles total aktuelle Themen. Bis auf den Mann, der auf seiner Posaune spielt, ist hier niemand unterwegs. Friedrich und ich stehen gerade in der breiten Lindenallee. Die hieß früher mal Leninallee. Zu einer Zeit, als Friedrich hier aufgewachsen ist.
Heute ist ein diesiger Tag. Es regnet, ist auch sehr schön. Der Boden glänzt dadurch. Niemand ist auf der Straße. Es gibt viele Parkmöglichkeiten. Und die Geschäfte sind aktiv, glaube ich.
Wie würdest du sagen, stehst du heute zu deiner Heimatstadt?
Erst viele Jahre mich auch dafür geschämt und distanziert. Also so eher, das so wollte ich nicht. Bis ich dann einsehen musste, das hat mich geprägt. Ich komme von dort her. Und es ist auch spannend für andere, wenn ich davon erzähle. Vor allen Dingen auch, wenn man gesagt hat, man kommt aus Stalinstadt. Da hat das Gegenüber ein bisschen gezuckt. Oh, Stalin. So, ne? Der andere Böse. Vor 2 Jahren halt war ich auch in L.A. in diesem Getty-Museum oben, für jeden zugänglich, unglaublich utopisch, so eine super schöne Lage. Und da stand ich zwischen diesen ganzen Kunstwerken und habe überlegt, ja, was könnte ich denn hier beitragen? Ne? Also was wäre denn das, was ich erzählen soll? Und da ist mir das Bild von Eisenstadt gekommen. Also diese unerlöste Zukunft, die da angelegt war vom ersten Tag an.
Okay, wir fangen an, ohne Zuschauer im Hintergrund.
Ich fange an, Friedrich zu fotografieren. Er lehnt mit seiner blauen Sonnenbrille und seinem langen blauen Mantel an einer gekachelten Hauswand.
Wir fangen jetzt hier mal kurz mit dem Blitz an. Millimeter nach da. Genau, ich muss dich da in den Hintergrund einbetten. Welche guten Facts gibt es denn über diese Stadt?
Über Eisenhüttenstadt?
Wie viele Menschen leben denn hier?
Ich habe gehört 25.000.
Das ist ja so groß wie Schloss Holte.
Schloss?
Schloss Holte. Schloss Holte ist zwischen Paderborn und Bielefeld und da kommen meine Eltern her.
Das ist schon gut.
Ich dachte jetzt viel mehr.
Früher waren es 60.000 und jetzt sind es nur noch 25.000. Aber ich habe sie nicht gezählt. Man muss es einfach glauben.
Glauben ist das eine, Fakten sind ja aber manchmal wohl auch wichtig. Die kann man prüfen. Habe ich sogar gemacht. Also 1988 lebten hier 53.048 Menschen. Nicht 46, nicht 47 oder 49, sondern 53.048 Menschen. Und Stand 2020, da sind es nur noch 23.755. Also jetzt vielleicht einer mehr oder einer weniger. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Ich erzähle hier vor allem meine eigene Geschichte.
Ich bin ja auch ein Verdränger, ein ganz großer. Und Eskapist, das habe ich ja auch schon hier dem Team hier. Ich bin ein ganz großer Eskapist. Und will ja gern das verklären, diese Stadt hier.
Nicht erklären, sondern
verklären. Weil das kommt mir vor, das ist die beste Form der Kritik, ist Verklärung. Das ist die Kritik an der Vergangenheit. Und Utopien sind Kritik an der höchstwahrscheinlichen Zukunft. Es ist nicht wirklich ernst gemeintes Modell, sondern eher eine Kritik an der höchstwahrscheinlichen Zukunft. Das ist die Utopie.
Ich finde, Verklärung ist insofern gut, dass man einfach seine eigene Haut, sage ich mal, da so rüberlegt und sagt, so war's.
Und so bin ich jetzt hier für Verklärung.
So bist du hier gekommen heute.
Deshalb bin ich heute hier.
Das ist super.
Um das zu verklären.
Das ist schön, dass ich nach Erklären frage und eine Verklärung.
Du kriegst eine Verklärung.
Kannst du einfach mal richtig so mit dem Rücken anlehnen, ja, an die Wand? Genau. Super.
Verklärung, das konnten die damals auch schon ganz gut, als sie im Mai 1953 der Stadt ihren Namen gaben. Stalinstadt.
Die Sonne dieses herrlichen Frühlingstages übergießt unsere Stadt mit warmem Licht. Ich möchte die Augen fast schließen, um nicht von den hellen Fassaden geblendet zu werden. In den Scheiben der Häuser spiegelt sich die Sonne wieder. Der laue Wind bläht die Fahnen, die wir zu Ehren des 10-jährigen Befreiungstages vom Faschismus und zu Ehren des 2. Jahrestages der Namensgebung unserer Stadt gehisst haben. Nicht nur der Fahnenschmuck unserer Stadt, sondern auch die sich noch im Rohbau befindlichen Wohnblocks sollen Dank sagen.
Stalinstadt sollte ja die sozialistische Vorzeigestadt sein. Bevor wir gleich darauf gucken, was das für die Menschen dort in ihrem Leben wirklich hieß, will ich von Friedrich wissen, was genau bedeutet Sozialismus eigentlich?
Mir hat man gesagt, dass der Sozialismus ein Arbeiter- und Bauernstaat ist, weil das die unterdrückte Klasse war. Die muss jetzt endlich mal wieder, die muss jetzt zu ihrem Recht kommen. Die hatte alles gemacht und jetzt müssen die mal. Und es ist vor allen Dingen nichts, worüber man ernsthaft reden muss, ganz ehrlich, weil es ging immer darum, es ist die Vorstufe auf dem Weg zum Kommunismus und über den muss man reden. Da wird es interessant, weil da braucht man vollkommen neue Menschen. Die müssen ganz anders ticken und es ist eine ganz andere Gesellschaft. Jeder nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Da ist ja auch so diese Gleichschaltung, die man dem Kommunismus so unterstellt und die ja auch, sag ich mal, in den Ländern passiert, die sagen, wir sind auf dem Weg zum Kommunismus, die ist ja überhaupt nicht Programm von denen gewesen. Weil es ist, sieht man ja auch, das ist ja auch die Sache mit dem Grundeinkommen oder wenn jetzt alle gleich Geld kriegen würden in Berlin, alle hätten jetzt mal, wie weiß ich, 3.000 Euro, die Leben wären ja komplett anders. Der eine, der würde sich irgendwie Dope kaufen, bis der Arzt kommt und der andere kauft sich irgendwie so eine Formaldehyd verseuchte Schrankwand, die er nach 2 Jahren voller Hass dann wieder zerhacken muss. Und es gibt ja so unterschiedliche Möglichkeiten, das Geld auszugeben. Und diese Idee von diesem kommunistischen Leben war es ja auch so, dass die Leute, dass ja nicht alle ein goldenes Pferd wollen. Das will ja gar nicht, will ja nicht jeder. Der eine will das haben und das haben, der andere hat da Spaß. Und der eine will ein Schloss haben, aber der weiß ja auch, macht ja einen Haufen Arbeit, ne? Oder ein Auto, wozu ein Auto? Muss ich immer waschen. Ich will gar keins haben. Es reicht, aber es gibt Leute, die waschen gern ihr Auto. Und es gibt große Wohnungen, kleine Wohnungen, kleinen Garten, großen Garten. Also man kann, jeder hat andere Optionen. Und das wäre dann sowieso dann ohne Geld gelaufen. Aber das kann man sich jetzt ja auch nicht vorstellen mehr. Aber ich sag mal, die Gehirnwäsche, so muss man es ja nennen, war schon sehr weit gereift. Also man hat es ja so, wie in der Kirche hat man auch das immer gelernt, das wird die Zukunft sein. Ne? So wird sich die Gesellschaft gestalten. Es wird dann hier anfangen, das breitet sich aus auf der ganzen Welt und dann gibt es schon da die Länder und da, guck dir an, das wird immer mehr, gab es immer so Karten, da wurde, da war es rot, Kuba, Angola, so alles wird immer mehr. Und am Ende, wenn es dann, es geht nicht mit einem Land, das so anzufangen, weil das geht dann schief, wenn das eine Land Messer hat und der andere hat kein Messer, dann ist das irgendwie blöd, weil der mit dem Messer, der kann eben zustechen. Aber wenn sie alle keine Messer haben, dann ist es okay. Und deswegen war immer die Idee des Weltkommunismus. So, die ganze Welt wird so und dann haben wir eine neue Welt, dann gibt es keine Kriege mehr.
Die Sozialisten waren nie die besten Freunde der Christen. Aber 10 Gebote, die haben sie sich auch überlegt. Die 10 Gebote der sozialistischen Moral und Ethik. Da standen Dinge wie, du sollst helfen, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beseitigen. Klingt ja total gut. Du sollst das Volkseigentum schützen und mehren. Du sollst deine Kinder im Geist des Friedens und des Sozialismus zu allseitig gebildeten, charakterfesten und körperlich gestählten Menschen erziehen. Du sollst dein Vaterland lieben und stets bereit sein, deine ganze Kraft und Fähigkeit für die Verteidigung der Arbeiter- und Bauernmacht einzusetzen.
So, das haben wir so gelernt und sind hier so rumgelaufen und dachten, naja, mal gucken.
Wie haben andere Leute diese Zeit erlebt?
Das ist ein großer, starker Mann, der kann ich noch vertragen.
Adelheid Meisel ist 88 Jahre alt.
Na, nee, kriege ich nicht.
Sie lebt in einem Einfamilienhaus mit Garten, gemeinsam mit ihrem Ehemann, ein paar Kilometer entfernt von Eisenhüttenstadt. Es ist jetzt kurz nach 1. Und es gibt Kartoffelsuppe.
Also hier ist dran Majoran. Dann ist es mit dem Gemüsebrühwürfel aufgekocht, die Kartoffeln und Petersilie. Das wird einfach so gekocht.
Adelheid Meisel hat Eisenhüttenstadt mit aufgebaut. Sie hat daran geglaubt, dass durch den Sozialismus die Welt eine bessere werden kann.
Ja, ich habe deshalb dran geglaubt und nun werden Sie wahrscheinlich erstaunt sein. Mein Vater war ja ein hoher, besoldeter Obersturmbannführer der SA. Der ist also schon 1932 der SA beigetreten. Er war Mitglied der NSDAP und aus diesem heraus, meine Mutter war dann mit uns 6 Kindern allein, weil er an der Front war, wurden evakuiert. Jedenfalls sind wir auch teilweise gelaufen, also 45 unmöglich, immer vor der Front her und so weiter, ja. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen geprägt, dass ich gesagt habe, also so einen Staat kann es nicht mehr geben. Und darum war für uns dieser Aufbau, wie es propagiert wurde, etwas ganz Tolles. Und als ich nach Stalinstadt kam und das wurde alles gebaut, fanden wir das sehr schön. Das war toll. Ja, so muss ich das sagen.
Die sozialistische Stadt ist vom Staat geplant worden. Der Boden und die Gebäude gehörten dem Volk. Sämtliche Wohn- und Lebensverhältnisse sollten für alle gleich sein. Stalinstadt ist ein riesiges Prestigeprojekt der DDR. Adelheid Meisel war Bauleiterin.
Ja, das ist ein Schild, VEB Bauunion Frankfurt-Oder, Sitz Stalinstadt, Abteilung Industrieller Wohnungsbau, Bauleitung Stalinstadt. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es wirklich nicht mehr. Nach Eisenhüttenstadt bin ich gekommen, weil ich, als ich abgeschlossen habe, die Ingenieurschule, kam der Direktor der Bauunion und hat geworben und hat gesagt, ihr kriegt besser Wohnungen und ihr kriegt Lebensmittelkarte A. Ihr müsst zwar erst mal ein Jahr in der Barke wohnen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Und ich habe gesagt, ja, also ich fange an. Das war 1956. Und dann ein Gefühl des Aufbruchs. Stalinstadt war für mich Wohnung, also eine Wohnung schnell kriegen, besseren Lohn, Lohngruppe A und auch bessere Versorgung. Stalinstadt hatte eine bessere Versorgung, besondere Konserven, die sonst als Export gingen. Und ich habe nur gestaunt, dass das alles so hell und so schön war. Denn wir kamen aus Städten, wo so viele Menschen waren, wie Magdeburg meinetwegen, und nur ganz wenige eine neue Wohnung hatten und auch noch gar nicht so viel gebaut wurde. Warten Sie mal. Gucken Sie mal hier. Das sind die Pläne. Ich konnte die nicht wegwerfen. Die kann ich nicht wegwerfen. Sehen Sie hier? Gucken Sie mal hier. Ja.
Die Leninallee als breite Paradestraße und als Zentrum der Stadt. Geschäfte, Hotels, ein Theater, Wohngebäude, das große, monumentale Rathaus mit einem riesigen Platz davor. Für politische Demonstrationen, Aufmärsche und Volksfeiern. Außerdem Wohnkomplexe, die im Zuckerbäckerstil errichtet werden sollen. Mit Säulen und Pfeilern, ähnlich wie die große Karl-Marx-Allee in Berlin. Jeder Wohnkomplex soll über Kaufhallen, Kinderkrippen, Schulen, Gaststätten und Clubs verfügen. Die Leute, die hier dann wohnen, müssen ihre Gegend also kaum verlassen. Alles ist fußläufig, der Autoverkehr soll keine große Rolle spielen. Nirgends sonst lassen sich die Ideen vom Städtebau der DDR besser nachvollziehen als hier. Alles, was wir hier sehen, ist der Masterplan des Städtebaus der DDR. Das ist die Vorzeigestadt. So sollten alle Menschen irgendwann leben können.
Und sehen Sie, das Stadion ist nie gebaut worden hier. Ja, da war ein Stadion geplant. Das, ja.
Ein Diaprojektor wirft farbige Fotografien aus den 50er und 60er Jahren an die Wand.
Ja.
Nirgends in der DDR ist der Altersdurchschnitt so niedrig wie hier und es sind vor allen Dingen die jungen Familien, die herziehen.
Ja. Guckt euch das mal an. Das ist der Kindergarten drin, den Brunnen gibt's noch. Das ist der Uwe, der da ist. Das ist doch toll, gucken Sie sich das mal an. Die gepflasterten Straßen in Eisenhüttenstadt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Sämtliches Material an Pflastersteinen, kleinen Mosaiksteinen, Platten, diese Granitplatten in den Gehwegen, sämtliche Sandsteinumrandungen im Krankenhaus. Das sind alles Materialien gewesen für die sogenannte Stadt Germania. Ist ein Begriff, ja? Dieses Material wurde dann da verwendet. Mal gucken. Das ist zum Beispiel eine Baustelle, ja? So sah das auf der Baustelle aus. Ich glaube nicht, dass da irgendwas mal planmäßig fertig geworden ist. Ja, wissen Sie, da gibt es einen Witz, kennen Sie den von der sozialistischen, kapitalistischen Hölle? Ja, also, der Parteisekretär kommt in den Himmel und er macht die Tür auf, steht der Petrus da und hat gesagt, du kommst sowieso nicht in den Himmel, du kommst in die Hölle. Du kannst dir aussuchen, willst du in die sozialistische oder in die kapitalistische Hölle. Aber ehe du dich entscheiden kannst, werde ich dir das beide mal zeigen. Und da ist er in die eine Hölle reingegangen, es war die sozialistische. Und da haben sie gesehen, oh, da stand der Teufel an so einem großen Bottich mit so einem großen Spieß und hat da die Seelen da drin immer gepiesackt und die haben gejault. Hat er gesagt, nee, um Gottes Willen. Sind sie in die kapitalistische Hölle gegangen, war es genauso. Da hat er gesagt, was mache ich denn nun? Tja, hat er gesagt, ich würde mir das reiflich überlegen. Die wollen zwar alle immer nach dem Westen, aber ich würde mich für die sozialistische Hölle entscheiden. Mal haben sie kein Wasser, mal haben sie kein Feuer und öfter hat der Deibel Versammlung. Der ging rum in der DDR, der Witz. Ja, mal weiter gucken.
Was geht dir da eigentlich durch den Kopf, Friedrich, wenn du das alles hier hörst?
Ich stelle mir also vor, wie jetzt zum Beispiel der Osten ist verschwunden vor 30 Jahren. So, hab schon, so, und wie heftig der noch nachschwingt, aber wie wenig heftig der im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg war, sag ich mal, was da richtig abgegangen ist. Und wenn man dann sagt, die haben das hier Anfang der 50er Jahre gegründet, da war der Zweite Weltkrieg gerade mal 5 Jahre vorbei, da haben die 50er begonnen. Die hatten keinen Bock, also einige hatten keinen Bock mehr auf Krieg und auf diese ganzen Zusammenhänge. Das finde ich schon nachvollziehbar, dass sie sagen, jetzt mal wirklich, haut ab, ihr Idioten, wir machen jetzt was ganz Neues. Haltet die Fresse, ihr habt es richtig versemmelt. Ihr habt die Leute getötet ohne... Also das ist das, und alles habt kaputt gemacht, ihr wart so größenwahnsinnige Spinner. Das vom Herrn und euer System hassen wir. Geht weg. Jetzt machen wir was Neues. Und das fängt jetzt hier an. So, das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich verstehen.
Wie kann das sein, dass du hier stehst und mich fragst, wie.
Wie war es für Friedrich, in dieser ausgedachten Stadt, dieser Planstadt aufzuwachsen?
meine Eltern waren ja die frisch hier rein sind. Und ich finde eben, dass ich muss einfach gestehen, dass diese Draufsicht auch, das ist ja auch interessant, man hat ja oft an so einem Modell dieser Stadt auch gestanden. Und dass diese Draufsicht mich auch geprägt hat, dass ich relativ früh, sag ich mal, damit konfrontiert wurde, dass man was plant, was anlegt, dann wurde auch erklärt, ne? Also hier, da kommt da die Kaufhalle, da ist der Kindergarten, da ist die Kinderkrippe, da ist das Schwimmbad, da ist die, so, und hier ist es so geplant, es ist so angeordnet, so haben wir das jetzt gebaut und ihr könnt da drin rumlaufen. Und diese Sache, die hat mich geprägt, so denke ich auch immer noch, heute, wenn ich irgendwas mache. Als Performer denke ich immer so skulptural. Ja, ich sehe dann die Stadt, für mich ist eine Stadt auch eine Skulptur und ein Bühnenbild halt. Ne?
Hast du das als Kind schon gespürt, dass die Leute irgendwie was Neues brauchten und was aufbauen wollten?
Also in den 50ern gab es ja schon ein starkes Zukunftsglauben und auch Glaube an Atomenergie als große Energie, die es gibt. Es gibt eben diese Expo in Brüssel, die ja dafür steht, 58. Wo die ganzen Objekte stehen und der ganze Aufbruch und so weiter. Aber die unter Wasser steht und der Mond ist besiedelt, das ist auf jeden Fall klar. Und weiß ich nicht, ob jeder hat seinen privaten Hubschrauber und das ist ja alles nicht da. Und da finde ich eben auch die Gleichzeitigkeit so toll. Es gibt immer noch Campfire. Also die Leute mögen es, vor einem Kaminfeuer zu sitzen. Und Gründerzeitwohnungen stehen nach wie vor hoch im Kurs. Und es gibt alles immer gleichzeitig. Und diese große Zukunft, es gibt Koffer mit Rollen, war eine heftigste Erfindung, dass plötzlich alle an ihrem Koffer Rollen haben und durch die Städte damit klappern nachts. Das hätte ich mir auch nicht geträumt, als in den 50ern, das ist dann 2020, da werden die Leute mit Rollkoffern durch die Stadt laufen und Krach machen. Das hätte ich mir nie gedacht, dass das irgendwie eine Vision sein soll. Ich dachte, der Koffer schwebt. Und so weiß ich auch nicht, wann der Kommunismus hätte kommen sollen, ne?
Wir werden da gleich hingehen, da wo ich als Kind war, da gab es immer einen wunderschönen Brunnen mit einer Fontäne, mit Goldfischen und nackten Betonfrauen. Das war toll.
Nackten Betonfrauen.
Überall Brunnen mit Fontänen, aber die Brunnen sind zugeschüttet jetzt. Ja, der Sieger der Geschichte hat die Brunnen zugeschüttet.
Der Sieger
hat Leute gesucht, die das machen und dann haben es auch welche gemacht und haben die Brunnen zugeschüttet.
Ich bin auf Fontänen so, das sprudelt, dass man dann jetzt sagt, dass diese jetzt nicht mehr sprudeln, die Fontänen. Ich finde es nach wie vor so sehr, sehr biblisch, dass man da hinkommt und dass die Brunnen zugeschüttet sind und die kleinen Schwimmbäder zugeschüttet. Das ist so der Pool meiner Kindheit auf meinem Hof einfach zugeschüttet und von den anderen Kindern auch.
Richtig an, dass das ein bisschen Erinnerung frei macht gerade.
Ja, das wäre ja noch schöner.
Total abgefahren.
Ich gebe mir auch Mühe, mich zu erinnern. Ne?
Ja, klar.
Mal gucken, was dabei rauskommt.
Stalin heißt Sozialismus. Frieden, Wohlstand und Glück. Hier hat es Gestalt angenommen. Menschen lieben und leben in den Mauern unserer herrlichen Stadt. Denn der Zukunft gehört die Welt. Und mit ihm unsere Stadt, die schönste Stadt Deutschlands, in der heute schon 14.000 glückliche Menschen wohnen.
Eisenhüttenstadt, wunderschön.
Wie aber sah dann der Alltag in Stalinstadt/Eisenhüttenstadt wirklich aus? Und warum wurde Eisenhüttenstadt genau hier gebaut? Dazu hört ihr mehr in der nächsten Folge.
Im Auftrage der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vollziehe ich die feierliche Namensgebung des Eisenhüttenkombinates in Eisenhüttenkombinat Josef Vissarionowitsch Stalin und die erste sozialistische Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik erhält den Namen Stalinstadt.
Hey, I saved the world today. Everybody's happy now. The but I've got everything I need.
Liechtenstein in Stalinstadt mit Friedrich Liechtenstein und Jennifer Endo. Folge 1: Sprudelnde Fontänen. Alle 5 Folgen in der ARD Audiothek. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, die Friedrich und ich hier gemacht haben, dann gibt es den Link dazu in den Shownotes. Eine Produktion von Studio J, gefördert von Kulturgemeinschaften, im Auftrag des Museum Utopie und Alltag und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.